ARD Sounds.
Jens, wie stehst du eigentlich zum Spiel um Platz 3?
Willst du das wirklich wissen?
Ich will das wirklich wissen.
Also ich finde, das ist somit die überflüssigste Veranstaltung, die es im Fußball gibt. Und wenn du als Fan dir das gibst, hat das immer so eine leicht masochistische Note,
findest du?
Ja, voll.
Ich finde, also ich habe wirklich noch so 2006 und 2010 in Erinnerung und mich hat das beruhigt. Für mich war das dann so ein versöhnlicher Abschluss. Du kannst halt noch aus dem Turnier rausgehen und gehst nicht nach einer Niederlage. Das wissen ja viele in Deutschland gar nicht, dass das geht bei einer WM, dass man auch mit einem Sieg aus dem Turnier rausgehen kann. Ich fand das eigentlich immer ganz gut. Und so diese Gesänge, Stuttgart ist viel schöner als Berlin. Klar, das war ein bisschen Geigenhumor natürlich auch. Aber für mich war das dann, ich fand's schön.
Gerade diese beiden Turniere fand ich so frustrierend, sich das da anzugucken. Boah, 2006, das tat noch so weh, dieses Aus gegen Italien. Und auch 2010 war der Frust darüber, dass sie diese Desillusionierung im Halbfinale gegen Spanien wirklich gar keine Chance zu haben. Tut mir leid, ich kann dieser Veranstaltung nichts Positives abgeben. Auch wenn die deutsche Mannschaft beide Spiele gewonnen hat, am Ende denke ich, habe ich immer gedacht, so, okay, dieses Spiel dürfte es eigentlich überhaupt nicht geben, weil du bist raus.
Bei mir war das, aber überlege ich gerade so, ich habe ja die Weltmeisterschaft 90 noch nicht mitbekommen. Und das war ja dann immer die beste Platzierung für mich, die ich bei WMs für das deutsche Team mitbekommen habe.
Das stimmt, also 2002 ist Deutschland im Finale.
Aber das hat viel mehr wehgetan.
Das zu verlieren, das Spiel.
Ja.
Deswegen finde ich ja auch, es darf dieses Spiel um Platz 3 nicht geben, weil du kannst ja nicht irgendwie mit einem geileren Gefühl aus dem Turnier gehen. So Gefühl, also ich hatte das nicht, aber manche Fans haben das, als derjenige, der das Finale verliert. Das
doch,
geht ja
nicht. Doch, finde ich schon.
Nein.
Doch.
Nein.
Vielleicht hat Gianni Infantino deswegen dieses Spiel umbenannt in Finale um Bronze.
Ja.
Damit man das nämlich zu schätzen weiß.
Gute Idee.
Dass es noch was zu gewinnen gibt. Damit herzlich willkommen zum Sportschau WM Update. Mit Jens Weilbrot und Anne Hild. Es ist Tag 39 bei dieser WM. Das ist schon krass. Es ist aber auch der vorletzte Tag. Heute Abend wird wieder Fußball gespielt. Frankreich und England, würde ich sagen, dürfen noch mal ran. Du würdest sagen, müssen noch mal ran, weil sie dieses Spiel um Platz 3 haben. Und Thomas Tuchel sieht das ja auch ähnlich wie du.
Keiner dieser Spieler oder der französischen Spieler möchte dieses Spiel spielen. Sie wollen das Finale spielen. Wir haben alles gegeben, um im Finale zu sein und jeder spielt, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber es ist, wie es ist.
Ja, das hat er zumindest direkt nach dem verlorenen Halbfinale gesagt. Aber also diesen Punkt verstehe ich auch, dass es ätzend ist, wenn du dann noch 2 Tage da trainieren musst und weißt, es geht aber nicht mehr um den Weltmeistertitel.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es als Spieler auch so dir so wie so eine lästige Pflicht vorkommt, ne? Weil du fokussierst dich, wie Thomas Tuchel sagt, genau auf dieses eine Ziel und du wirst dieses Ziel nicht mehr erreichen und musst jetzt aber noch so tun, als würdest du motiviert in dieses Ersatzding dann da irgendwie gehen. Das ist irgendwie, also das habe ich noch nie so richtig verstanden, warum es das überhaupt gibt. Bei Europameisterschaften gibt es das ja nicht.
Nee, das gab es aber früher auch. Das wurde dann irgendwann mal abgeschafft, weil die UEFA sagt halt, sie sehen keinen Mehrwert da drin. Die FIFA denkt halt, Katsching, noch ein Spiel, das wir verkaufen können.
Sehr gut.
Und die FIFA ist ja auch gerade dabei, das alles so mehr für ein amerikanisches Publikum auszulegen. Es soll ja jetzt auch
da gibt es auch kein Spiel um Platz 3.
Ja, jetzt warte doch mal. Für die Finalisten, beziehungsweise für die Gewinner im Finale, für die Weltmeister, soll es ja auch so Ringe geben, wie man das zum Beispiel aus dem Super Bowl kennt. Ja. Und das habe ich mir überlegt, wäre doch vielleicht was fürs Spiel um Platz 3, dass du das so wie so ein Pro Bowl anlegst.
So ein All-Star-Game.
Nicht unbedingt All-Star, dass du schon die beiden Teams nimmst, aber das halt irgendwie witzig machst, dass du dann noch so Sidequests machst, während der Hydration Break muss noch Tauziehen gespielt werden oder keine Ahnung, die Kapitäne dürfen sich ihre Mannschaft selbst zusammenstellen, also spielt nicht Frankreich gegen England, sondern halt dann so ein gemischtes Team.
Das kommt bestimmt. Den Vorschlag kannst du ja mal unterbreiten.
Gianni findet das bestimmt super, kann man auch noch 2 Spiele draus machen.
Das findet noch niemand Gianni gut.
Ja, okay. Aber dieses Spiel wird stattfinden und es lohnt sich auch für die beiden Teams, die da dabei sind. Also es gibt 29 Millionen Dollar Gesamtprämie für den Gewinner des Spiels, des Finales um Bronze. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Mhm. Und der Verlierer kriegt immerhin noch 27 Millionen. Also das ist schon okay.
Das ist definitiv okay. Ja.
Würde der DFB jetzt auch hier schreien.
Vielleicht könnte man dann ja so irgendwie abstimmen, dass der DFB dann stattdessen spielt, weil die beiden wollen es eh nicht. Und die deutsche Mannschaft ist jetzt weit genug weg, dann kriegen sie zumindest die 27 Mios und können sich Jürgen Klopp leisten.
Gegen Schottland. Fände ich gut.
Mir egal. Von mir aus auch gegen, wenn ja, eigentlich wäre ja noch geiler irgendwie gegen Kap Verde oder so, wobei das ist dann schon wieder gefährlich.
Das ist schon wieder schwierig, ja.
Verliert das DFB-Team nachher.
Wobei Schottland wäre eigentlich deswegen ganz witzig, weil die Schotten mussten ja auch noch ein paar Tage in Miami ausharren, bis dann klar war, dass sie es eben nicht unter die besten Gruppendritten geschafft haben.
Meinst du, die sind immer noch da?
Nee, das
paar schottische
ich jetzt
Fans
nicht.
Sind bestimmt versackt, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt, das könnte sogar tatsächlich sein. Die haben gedacht, komm, bis Spiel um Platz 3 schaffen wir schon irgendwie. Nee, aber das Spiel findet ja auch in Miami statt. Das heißt, England könnte das gleiche Schicksal drohen, dass sie aus Miami dann als Verlierer des letzten Spiels von der WM abreisen.
Also das gleiche Schicksal wie Schotten.
Genau.
Das wäre ja zusätzlich demütigend für die Engländer.
Ja, das ist natürlich der Punkt, dass für das Team das Spiel um Platz 3 verliert, ist es dann wirklich gebraucht, wenn du zweimal hintereinander...
Also das ist einfach komplett egal, dieses Spiel. Tut mir leid, du wirst mich nicht umstimmen.
Ich glaube nicht, dass das komplett egal ist, weil hier Brasilien habe ich eben ja nochmal, haben wir kurz drüber geredet, nach diesem 1-7 im Halbfinale gegen Deutschland dann noch 0-3 im Spiel um Platz 3 verlieren zu Hause, das ist mies.
Ja, aber das ist ja, das eine ist ja eine Folge des anderen.
Also, ja, ne, klar, wenn es ja kein Spiel um Platz 3 gäbe, dann wären sie mit einem 1-7.
Ja, aber das ist ja, du kriegst ja, wie willst du denn innerhalb von 3 Tagen diese in Anführungszeichen Schande aufarbeiten, das kriegst du ja überhaupt nicht hin. So, und genauso wird kein Spieler, kein Mbappé, also für den könnte man ja noch argumentieren, geht es ja noch ums Torjäger-Ranking oder du kannst auch bei Kane und Bellingham noch so argumentieren.
Ja, habe ich auch verstanden, dass die Tore im Spiel um Platz 3 tatsächlich noch dazu zählen.
Ja.
Ja, stimmt. Also ich höre bei dir raus, du siehst das eher als Bestrafung, dass man da antreten muss.
Es tut mir leid, das fühlt sich für mich halt immer so an. Also ich
aber ich finde mit
auch,
der Leistung, die beide Teams im Halbfinale gezeigt haben, wäre das schon eine okaye Bestrafung. Dass du sagst, jetzt darfst du noch nicht nach Hause, darfst nicht in Urlaub, sondern...
Du musst jetzt zur Strafe nochmal spielen.
Aber ich glaube, dass die beiden das trotzdem ernsthaft angehen werden, weil das sind Vollprofis, die da auf dem Platz stehen werden. Und Didier Deschamps hat das auch ein bisschen anders formuliert als sein Gegenüber.
Es ist ein Pflichtspiel, kein Freundschaftskick. Es geht um Platz 3. Wir haben die Pflicht, alles zu geben und dieses letzte Ziel zu erreichen. Es ist weniger wichtig als das Finale, aber hier sind wir nun mal.
Und das ist ja, finde ich, auch der Punkt. Es ist ja auch für ihn das letzte Spiel als Frankreich-Trainer.
Und das gibt dem Ganzen dann vielleicht nochmal eine Note, die dem Team nochmal hilft, sich irgendwie so nochmal gerade zu machen. Das kann ich mir vielleicht vorstellen, weil das ist ja schon, man kann, das ist nicht übertrieben. Es geht eine Ära zu Ende
ja.
Mit Didier Deschamps letztem Spiel. Und es ist fast schade, finde ich, für seine Laufbahn, dass das jetzt halt das Spiel um Platz 3 ist.
Ich konnte es gar nicht glauben, ne? Als ich eben nochmal gelesen habe, dass das schon 14 Jahre sind.
Ja, das 108 und 187 Länderspiele hat er gecoacht. Und wenn du dir anschaust, der war ja immer, also klar, im ersten Turnier 14 ist Frankreich gegen Deutschland im Viertelfinale raus.
Den späteren Weltmeister.
Und danach war ja nur noch Erfolg. Zweimal WM-Finale, Weltmeister geworden. Das ist ja eine Traumbilanz und er ist ja auch als Spieler Weltmeister geworden, 98. Und das darf man ja bei all dem auch nicht vergessen. Und ich finde auch so, das ist halt wirklich ein Trainer, zu dem du aufschaust. Weil der immer höflich ist,
ja.
Der ist auch am Spielfeldrand, finde ich, immer vorbildlich und du denkst nie, boah, was ist denn das eigentlich für ein Typ, sondern das ist wirklich jemand, wo du sagst, das ist ein Trainer, der eine Nationalmannschaft, wo man ja dann immer irgendwie auch ein Land vertritt, der das würdig erledigt.
Absolut, das finde ich auch, das ist ein total... Ich finde auch seine Interviews, seine Pressekonferenzen sind immer total angenehm, einfach wertschätzend. Der bringt, zumindest macht er nicht den Eindruck, dass das für ihn lästig ist. Auch wenn er schon mal gesagt hat, so, ey, ich bin ein vielgefragter Mann. Aber dann nimmt er sich trotzdem die Zeit. Wenn die Reporter sagen, so, ey, du hast hier noch ein paar Fragen zu beantworten, dann macht er das auch. Also da wird ein ganz großer gehen. Er hat ja gar nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht irgendwann nochmal Nationaltrainer wird, obwohl ich mir das echt nicht vorstellen kann, dass er das außerhalb von Frankreich macht. Also er hat gesagt, wenn, dann halt ein anderes Land. Aber wer weiß, vielleicht Kap Verde, nächste WM, dann bis ins Finale mit Didier Deschamps.
Der wird jetzt erstmal Pause machen und Die hat er sich natürlich auch total verdient.
Ja, aber Frankreich halt wirklich krass, seit 2018 die maximale Anzahl von WM-Spielen absolviert, weil sie halt ins Finale gekommen sind oder jetzt eben Spiel um Platz 3.
Ja, es liegt natürlich schon auch an den Spielern, die Frankreich hat. Ne? Das ist ja... So ab 2010, das gab ja eine kleine Delle dann so zwischendurch, was auch immer irgendwie weirderweise daran lag, dass sie es nicht hinbekommen haben, ein Team zu formen auf der Nationalmannschaftsebene. Aber natürlich ist dann auch ja nochmal, das sieht man ja auch daran, welche Spieler jetzt zum Beispiel in Frankreich ausgebildet wurden und für die Elfenbeinküste, für Marokko spielen, so, ne? Also, das ist einfach, die haben einfach eine unglaublich starke Nachwuchsarbeit und das spielt da natürlich auch eine Rolle. Also, es ist jetzt nicht nur Didier Deschamps und sein Zauberhändchen.
Aber es passt halt.
Ja, das passt und man hat vielleicht jetzt im Halbfinale gesehen, dass dieses zu große Spieler zusammenzubringen auch irgendwie kompliziert ist, weil das. Ja, also am Ende hat das beste defensive Umschaltteam gegen das beste offensive Umschaltteam gewonnen, weil sie halt ernsthafter verteidigt haben am Ende.
Das stimmt, aber ich finde, also vom Star-Faktor war das jetzt 2018 ja nicht viel weniger. Und es hat aber halt trotzdem funktioniert.
Dann ja, es war noch, ich finde, eine Sache ist tatsächlich bei 2018, bei dem Titelgewinn 2018 noch zu erwähnen. Das war so die Peak Umschaltfußball, Konterfußballzeit, wo viele Mannschaften sich so noch nicht darauf eingestellt hatten, damit umzugehen. Und da hatte Frankreich halt einfach auch ein unglaublich starkes Team mit damals noch Pogba und dann Mbappé schon. Und das war halt einfach genau darauf abgestimmt. Und jetzt ist das alles ja ein bisschen, hat sich das alles ja ein bisschen verwässert, zumindest auf dem höchsten Niveau. Ne? Und das ist dann was, wo die Franzosen möglicherweise. Sie haben von den Einzelspielern her haben sie natürlich den besten Kader dieses Turniers, glaube ich. Da muss man nicht drüber reden. Aber in so einem Spiel wie gegen Spanien hat man dann schon gesehen, dass vielleicht hier und da ein, zwei weniger talentierte Spieler, die bereit sind, noch irgendwie auch sich im taktischen Bereich vielleicht noch etwas disziplinierter zu verhalten. Das sind Nuancen dann, dass das vielleicht dann gar nicht schlecht tun würde, so einem Team.
Über England haben wir aber noch gar nicht gesprochen, weil die Franzosen werden einen Gegner haben. Das ist so im Spiel um Platz 3. Und ich sehe das aber auch und habe das jetzt bei dir auch so ein bisschen rausgehört, dass Frankreich halt schon der Favorit in diesem Spiel ist, einfach weil England ja auch gegen Argentinien keinen Plan B hatte. Also das war, sie machen das 1-0, sie stellen sich hinten rein und als sie dann auf einmal das 1-1 kassiert haben, war das nicht so, ach so, ja, dann müssen wir jetzt wieder nach vorne.
Ja, weil da war es ja auch schon zu spät. Da hatte Thomas Tuchel meiner Meinung nach schon zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Und Frankreich, der Hauptgrund, weshalb Frankreich für mich in diesem Spiel der Favorit ist, dass die tatsächlich noch ein Ziel haben, nämlich ihrem Trainer einen gebührenden Abschied zu bescheren. Die haben dem alle richtig viel zu verdanken. So, also zum Beispiel wäre Kylian Mbappé noch nicht Weltmeister ohne Didier Deschamps, wahrscheinlich. So,
wahrscheinlich,
das hat er dann durch ihn geschafft. Und man sieht ja, welches Standing der bei dieser Mannschaft hat, sieht man ja dann schon auch immer wieder. Und deswegen ist das ist für mich der Grund, weshalb ich Frankreich da an der Stelle als Favorit sehe.
In England hat kein Ziel mehr. Also da, du hast ja eben auch gesagt, ich meine, mit Kane und Bellingham haben auch noch zwei Spieler die Chance, sich den goldenen Schuh zu sichern. Und halt auch so diesen versöhnlichen Abschluss noch hinzukriegen.
Hast du den Eindruck, wenn du dir das anschaust, dass da irgendwas versöhnlich sein kann jetzt?
Nee, ich finde ehrlicherweise, ich habe jetzt gerade eben so drüber nachgedacht, Frankreich hatte meiner Meinung nach ein nicht gutes Spiel. Also ich würde das gegen Paraguay einfach rausnehmen, weil ich finde, dass Frankreich sich da wirklich trotzdem noch sehr gut verhalten hat dafür, wie Paraguay gespielt hat. Und dann war eigentlich nur das Spiel gegen Spanien, wo diese französische Mannschaft einfach nicht so funktioniert hat, wie sie in den Spielen davor funktioniert hat. Und England hatte einige Spiele, wo man dann sagen kann, klar, Mentalität, am Ende haben sie gewonnen und haben sich durchgewurschtelt. Aber genau das ist halt der Punkt. Die Engländer haben sich sehr viel durchgewurschtelt.
Aber findest du es denn jetzt ungerecht, wie mit Thomas Tuchel umgegangen wird?
Ja, ich finde es schon hart. Also ich finde schon, ich sehe eine Verbesserung im englischen Spiel im Vergleich zu dem, was wir in den vergangenen Turnieren gesehen haben.
So. Aber was zählt unterm Strich? Also klar, ich bin da grundsätzlich bin
aber
ich bei dir.
Nein,
ich will
man
jetzt
muss
auch
aber auch dazu
pieksen,
sagen,
ne?
Dass bis auf eine Ausnahme davor auch kein englischer Nationaltrainer einen Titel geholt hat.
Ja, das ist schon so.
So, also den Weltmeistertitel. Und das ist halt, finde ich, der Punkt, wenn du halt sagst, du versuchst dir was aufzubauen und du hast ja auf jeden Fall die Spieler, die hast du schon seit Jahren, die Spieler, die Titel holen können. Und dann mit Blick jetzt auf die EM dann im eigenen Land, würde ich sagen so, ey, behalte dir Tuchel und versuch dir da bis dahin was Richtiges aufzubauen.
Ich finde, da bin ich tatsächlich grundsätzlich auch bei dir. Ich finde nur, also er hat sich schon mit dem Argentinien-Spiel, finde ich, hat sich Thomas Tuchel angreifbar gemacht. Er hat vorher, während dieser WM, oft gute Entscheidungen getroffen. Ich finde, im Argentinien-Spiel war mit der Einwechslung von González, das ist sogar noch vorm Hydration Break, lange vorm Ausgleich, war klar, in welche Richtung das geht. Das ist derselbe Umbau, dasselbe Muster gewesen wie gegen Ägypten. ganz genau gleich. Und spätestens als Lautaro eingewechselt wurde, als zusätzlicher Stürmer, war klar, wohin die Reise geht. Und auch wie die Mannschaft, weil dann ist ja González eigentlich auch faktisch als Außenverteidiger quasi eingebaut worden, der ja dann quasi ein vierter Stürmer ist. So, und genau da war klar, okay, das ist, auch wenn ein bisschen anders gewechselt worden ist, aber von der Struktur her war es genau gleich. Und Ägypten hat gezeigt, du kannst Argentinien an der Stelle auskontern. So, Thomas Tuchel bringt mit Konsa einen Innenverteidiger für die Rechtsverteidigerposition und bringt Dan Byrne eine Viertelstunde vorm Ende, wo ich dachte, ja, okay, klar, die haben da natürlich ein paar hohe Flanken verteidigen müssen und das wird eng, aber du musst vor allem sehen, dass du Entlastung reinkriegst. Und so jemand wie Saka hat immer wieder mal auch unter Southgate als Außenverteidiger gespielt. Der hat eine unglaubliche Offensivqualität, gerade wenn es darum geht, einfach eine Umschaltsituation zu nutzen. Und ich finde, da macht sich Thomas Tuchel angreifbar. Vorher gegen Norwegen trifft er genau die richtigen Wechselentscheidungen in der Halbzeitpause. Mit Eze kommt für Declan Rice und dann kommt noch Saka für Madueke auf der Außenposition. Das waren genau die Wechsel, die das Spiel brauchte an der Stelle. Und da redet jetzt aber niemand mehr drüber.
Ja, das ist halt, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass du in England halt super schnell kippt die Stimmung. Also das ist halt, ich habe noch einen Post gesehen, ich glaube, ich habe den sogar nach dem Spiel erst gesehen, der war aber ein paar Tage alt. So, ja, wir sind jetzt auf einmal ein mediterranes Land, es ist super heiß und wir haben eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. So, nee, also es war halt wirklich so dieses Gefühl da, geil, diesmal geht's bis ins Finale und vielleicht kommt der Fußball endlich nach Hause. Dann ist es ein Spiel.
Ja, total. Und es ist ja auch nicht nur Tuchel, ne? Also diese grundsätzliche Kritik an den Spielern, die auf einmal den Mut verlieren, die und ist natürlich komplett berechtigt.
Du hast dann halt auch dieses Ding, dass Kane auch oft darüber hinweggetäuscht hat. Also, dass es der halt mit Ausnahmeaktionen dann England weitergebracht hat und in dem Spiel halt nicht.
Oder Bellingham.
Ja. Oder Bellingham, ja.
Ja, aber du sendest als Trainer ja auch immer Signale. Wenn du wechselst, sendest du Signale. Und wenn du einen Zehner für einen Sechser bringst, sagst du, Leute, wir wollen hier nach vorne spielen. Wenn du einen Innenverteidiger für die Außenbahn bringst, dann sagst du, lasst uns irgendwie bitte dieses Ding über die Zeit retten. So, verstehst du? Und das finde ich, und das ist ein bisschen sinnbildlich, finde ich, auch für Thomas Tuchel. Ich habe ihn in seiner Anfangsphase in Mainz und auch beim BVB als total mutigen, progressiven Trainer immer wahrgenommen. Und ich finde, nach dem Missverständnis beim BVB, das ist ja total unschön zu Ende gegangen, hat der so gefühlt irgendwie seinen Mut verloren. Vielleicht auch, weil in Chelsea mit der Mannschaft, die er da hatte, so eine Art Underdog-Fußball, in Anführungszeichen, war natürlich immer noch ein überragender Kader, eigentlich keiner, womit du Champions-League-Sieger wirst, aber das hat halt super funktioniert. Und ich habe den Eindruck, irgendwie ist auf dem Weg so ihm, das habe ich bei den Bayern in der Zeit auch schon gedacht, der Mut flöten gegangen. Und dieses Spiel wirkt auf mich so, als wenn das ein Sinnbild dafür ist. Also wie gesagt, ich hänge mich jetzt ja auch nur an diesem einen Spiel auf. Insgesamt war das ja von der englischen Mannschaft jetzt nicht durchgehend irgendwie schwach, sondern im Gegenteil, die haben ja eigentlich ein gutes Turnier gespielt.
Das heißt, wir halten fest, wenn Thomas Tuchel in der Halbzeitpause die richtigen Entscheidungen trifft, dann hat England eine Chance, ansonsten wird Frankreich Dritter.
Ich finde, in dem Spiel geht es so sehr darum, wer das Ding wirklich nochmal ernst nimmt. Und da sehe ich halt einfach wirklich die einzige Motivation gerade bei Frankreich.
Da können wir Didier Deschamps nochmal dazu hören. Der hat nämlich auch über sein letztes Spiel dann als Frankreich-Trainer gesprochen.
Ich weiß, dass es mein letztes Spiel ist und ich will nicht, dass jemand weint. Keiner von uns wird deswegen traurig sein. Ich hatte viele Jahre lang das Privileg, das französische Trikot zu tragen und hier Trainer zu sein. In sehr vielen guten und auch in schlechten Momenten. Ich bin ein positiver Mensch und werde das auch bleiben.
Und einen Vorteil hat das auch noch, dass Didier Deschamps im Spiel um Platz 3 ist. Er wird nämlich nicht diese elendlange Halbzeitpause im Finale mitkriegen. 25 Minuten, hat die FIFA jetzt gesagt, soll das insgesamt dauern. Also die FIFA sagt 11 Minuten, die Halbzeitshow, aber es wird halt vorher aufgebaut, danach abgebaut, da muss der Rasen nochmal gewässert werden. Deswegen wird es so mehr oder weniger bei 25 Minuten sein. Es gibt jetzt auch schon viele Sportexperten und auch Ärzte, die sagen, ist vielleicht nicht so geil, da könnten die Spieler halt nochmal so richtig auskühlen in der Zeit. Aber man muss halt auch einige Stars unterbringen. Du hast Madonna, du hast Shakira, Burna Boy, dann soll noch ein Kinderchor zusammen mit Coldplay auftreten und natürlich die K-Pop-Band BTS. Mhm. Die haben sich alle angekündigt. Ich frage mich auch, wie man das in 11 Minuten hinkriegen will. Mhm. Was sagst du? Halbzeitshow im Fußball?
Die nervt mich sogar beim Super Bowl. Ich bin heute anti alles. Ja.
Nee, beim Super Bowl finde ich das super, aber ich kenne es halt auch nicht anders.
Es nervt einfach tierisch, finde ich.
Nee, das finde ich okay. Also ich verstehe die Leute nicht, die extra dafür aufstehen. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich habe es auch dieses Jahr beim Super Bowl so gemacht. Ich bin während der Halbzeitshow eingeschlafen, um dann in der zweiten Hälfte wieder wach zu werden. Aber also ja, ich finde, es ist halt schwierig, so dieses Amerikanische irgendwie in den Fußball zu pressen. Ne?
Ja, es ist Banane. Das funktioniert nicht. Ich finde, das ist auch bei den Hydration Breaks, kann man sagen, die Trainer können da was Positives rausziehen. Mhm. Die sehen es vielleicht gut. Faktisch ist es eine Viertelpause. So, das verändert das Spiel. Wie viele Spiele haben wir gesehen, die nach diesen Hydration Breaks auf einmal komplett anders liefen, weil du auf einmal Dinge anpassen kannst?
Ja, in 3 Minuten könnte man auch einen Titel spielen. Also vielleicht machen sie es auch so.
Ja, also du musst ja auch mal überlegen, das ist ja ein Ritual. Die Halbzeitpause ist ein Ritual. Du hast feste Abläufe und die Challenge ist ja, dass die Spieler am Ende der Halbzeit so weit sind, dass sie wieder voll da sind, um auf den Platz zu gehen. Und das ist durchgetaktet. So, also ich persönlich kenne das jetzt nur aus Kreisliga-Kabinen natürlich, aber auch da, auch als mit Trainerblick, war das eine totale Challenge. Wie teilst du das ein, dass die Jungs Luft für sich haben, dass du ein bisschen irgendwas ansprichst, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass du noch mal Zeit hast, um wieder irgendwie motivierend zu sein. Bei den Profis ist immer noch ein bisschen Videoanalyse-Teil dazwischen. Das ist alles durchgetaktet. Jeder Spieler hat seine eigenen Gewohnheiten, um am Ende wieder da zu sein. Mhm. Und dann hast du 10 Minuten länger, finde ich komplett Banane. Dann fängt das Spiel eigentlich auch schon wieder neu an. Du musst dich ja fast wieder warm machen.
Das sieht Hugh Evans übrigens anders. Mhm. Weil der ist der Organisator der Halbzeitshow.
The halftime show only goes for 11 minutes.
Die Halbzeitshow wird nur 11 Minuten dauern. Wir werden uns gegenüber dem Fußball absolut respektvoll verhalten. Wir werden den Platz so abdecken, dass der Rasen verschont bleibt. Die 11 Minuten werden die unterhaltsamsten 11 Minuten der Geschichte werden.
So nämlich.
So, ich dachte jetzt, er meint die Unterhaltsamsten des ganzen Abends.
Oh, das wäre schlecht. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du die Leute nicht kennst, die da in der Halbzeitpause auftreten. Zum Beispiel BTS.
Ja.
Da habe ich eine Podcast-Empfehlung für dich.
Oh, danke.
Der Podcast heißt nämlich, kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. 4 von 6 Folgen sind da schon draußen und da kannst du dir mal anhören, wie die sich zusammengefunden haben, wie die so weltberühmt wurden, dass viele Menschen außer dir jetzt vielleicht diese Band auch kennen, außerhalb von Korea. Und was ich nicht wusste, dass die kurz vorm Aus standen und sich jetzt aber nochmal zusammengefunden haben und eben auch wieder in der ganzen Welt unterwegs sind. Deswegen hier Podcast-Empfehlung und jetzt erstmal heute Abend Spiel um Platz 3. Dann geht's ins Finale.
Was haben beide gemeinsam? Spiel um Platz 3
und BTS?
Kennst du BTS?
Du interessierst dich nicht dafür.
Das war böse. Nein, ich interessiere mich natürlich für beides sehr und ich werde beides verfolgen in ARD Sounds.
So.
Denn da gibt es auch das Spiel um Platz 3 live zu hören.
Und da gibt es uns auch morgen wieder.
Und auf sportschau.de und uns auch morgen wieder.
Bis morgen.
Macht's gut.